Moin moin und herzlich willkommen zum Podcast Inside Team Building. It's the people stupid. Der Podcast mit Katharina Wolf zu Themen rund um HR in der digitalen Welt. Und ich wünsche euch viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Inside Teambuilding. Heute wieder mit einem ganz fulminanten Talkgast bei mir, Stefan Rebbe. Lieber Stefan, ganz herzlich willkommen. Toll, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Du hast nach dem BWL-Studium in Köln und Berlin und einem Diplomkaufmann bist du eine Marketinglaufbahn bei Rothmanns Zigaretten begonnen, konnte ich recherchieren. Bevor du dann 1994 zusammen mit Stefan Kolle die Kreativagentur Kolle Rebbe gegründet hast und sehr beeindruckend 3 Jahre nach Gründung schon den ersten Löwen in Cannes bekommen hast und Agentur des Jahres 2011 gekürt durch die wichtigste Zeitung in deinem Business, W&V, Werben und Verkaufen, aus der du dann 2015 ausgestiegen bist und jetzt viele tolle Projekte verfolgst, da reden wir gleich drüber.
Nach der Vorrede kann ich eigentlich auch schon wieder rausgehen.
Unbedingt
kann,
nicht.
Kann jetzt schon zu Ende sein. Nein, das ist interessant, wenn man so angetrailert wird, nochmal den Teil der eigenen Historie nochmal so präsentiert zu bekommen. Und das ist auch tatsächlich gar nicht so unwichtig, wenn man seine berufliche Karriere oder wenn ich meine berufliche Karriere so reflektiere, eben diesen Teil auf Kundenseite auch nochmal mir immer wieder in Erinnerung zu rufen, weil das war eigentlich mit der schlimmste Teil meiner Karriere. Nicht der Dienstleisterteil, sondern tatsächlich der Kundenteil, weil der geprägt war durch ständige Wiederholungen, durch Hierarchien, die mich gequält haben und durch ein paar Dinge, die ich einfach nicht so gut fand. Und dann habe ich mich da nach 4 Jahren eben verabschiedet und dann selbstständig gemacht mit meinem leider viel zu früh verstorbenen Partner Stefan Kolle, den ich an der Stelle auch nochmal würdigen und ehren möchte.
Ganz toll, vielen Dank. Das war schon ein ganz toller kleiner Ausflug. Wie, du hast gerade Stefan Kolle schon erwähnt, wie habt ihr euch denn kennengelernt?
Wir haben uns im West-Berlin, ich sag mal West-Berlin, der 80er Jahre kennengelernt. Wir haben da nicht gemeinsam studiert, ich habe aber mit einem WG-Partner von ihm zusammen BWL studiert und am, glaube ich, 3. oder 4. Tag des Studiums diesen WG-Partner kennengelernt, der mich dann mit nach Hause genommen hat zu ihm, wo ich dann Stefan kennengelernt habe und seitdem irgendwann eben Sommer 83 gingen wir gemeinsam Weges, erst als Freunde, dann als Freunde und Geschäftspartner. Und das ist die Antwort auf deine Frage. 83, um Gottes Willen, ist das lange her.
Mein Geburtsjahr.
Ja, kannst du mal sehen. Und 83 kennengelernt, 94 die Agentur gegründet. Also 11 Jahre Freundschaft und dann eben über 20 Jahre Geschäftspartnerschaft.
Kann ja auch total schief gehen. Von daher, woher wusstet ihr, dass das geschäftlich funktionieren könnte?
Ja, es ist eine gute Frage. Es ist ein eheähnlicher Zustand, den hat man. Ich kannte das von meinen Eltern, die haben zusammen gearbeitet und zusammen gelebt. Die haben nämlich ein Restaurant geführt, über dem wir auch gewohnt haben. Insofern war ich das von zu Hause schon mal zumindest gewohnt oder konnte es beobachten. Bei uns war es ähnlich. Eine gemeinsame Arbeit heißt ja, mehr Zeit mit seinem Arbeitspartner, seinem Geschäftspartner zu verbringen, als mit der eigenen Frau, mit der eigenen Familie. Und ob das funktioniert oder nicht, das konnten wir vorher ja schon ganz gut absehen, weil wir waren auch WG-Partner, wir haben zusammen gewohnt.
Aber auch nochmal was anderes als zusammen Geschäft zu machen.
Auch nochmal was anderes, aber irgendwie hatten wir da schon ein ganz gutes Gefühl und haben das dann eben auch über 20 Jahre gut bewiesen, dass das auch klappt.
An einem Putzfimmel oder an der nicht putzenswürde oder Freundlichkeit des anderen ist es zumal zum
es ist der Putz
ist es immerhin nicht
es
gescheitert.
Es ist der Putzfimmel, es ist das nicht getrennte, nicht der nicht getrennte Müll, es ist der was weiß ich, keine Ahnung. Nein, also wir haben das irgendwie ganz gut hingekriegt. Also okay. man muss eben geben und nehmen, man muss die Fehler des anderen akzeptieren, aber vor allem auch die Stärken sehen und sich ergänzen. Das war im Prinzip unser Erfolgsrezept. Wir haben beide Dinge eingebracht, gegenseitig, die der andere nicht so stark ausgeprägt hatte. Und dadurch, wie sagt man so schön, eine Synergie entwickelt. Ja, und das hat das Ganze eben ganz gut nach vorne getrieben.
Und wie wart ihr aufgeteilt, wenn du sagst, ihr habt unterschiedliche Stärken gehabt? Wie habt ihr euch, also eine Agentur, ihr hattet 500 Mitarbeiter ungefähr, glaube ich?
Als ich ausstieg, waren es circa 300.
300, ja. Aber auch viele Mitarbeiter. Wie habt ihr euch da aufgeteilt, dass der Laden gelaufen ist?
Von 0 auf 300 ist das schon etwas. Die Aufteilung war relativ klar. Stefan ist ja ausgewiesenermaßen der Kreative gewesen, der Texter. Ich habe den anderen Teil bespielt, Kundenakquise, repräsentieren, mich ums Wirtschaftliche kümmern. Und wir haben relativ schnell eben festgestellt, wenn wir uns nicht mehr multiplizieren konnten, mussten wir uns halt eben die richtigen Leute an die Seite nehmen. Und dieser Prozess war von uns oder ist von uns immer sehr ernst genommen worden. Also wir haben uns immer noch bis in die Endphase sozusagen immer drum gekümmert, dass wir die wichtigen Leute selber aussuchen, um wirklich zu spüren, um zu sehen, wer passt zu uns, wer hat den Spirit, den wir haben, den wir auch multipliziert sehen wollen. Das sind eigentlich die zentralen Fragen, auch bei Expansion. Also er hatte unlängst einen Freund, der auch ein starkes Wachstum gerade mit seiner Firma verzeichnet, der mich fragte, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Und ich habe ihm eben gesagt, Rekrutierung ist Chefsache. Du musst das einfach die Zeit dafür investieren und nicht glauben, es sei nicht wertschöpfend, es sei wertschöpfender, deine Zeit in Kundenprojekte zu investieren. Das ist es sicher auch, aber noch wertschöpfender ist, die Zeit in dein eigenes, in das Rekrutieren und damit das Organisieren von Wachstum zu stecken.
Das ist ja auch genau das Thema dieses Podcasts oder der Kern des Podcasts.
Ich hab's mir fast gedacht.
Das Thema Teambuilding. Von daher, wenn du sagst, Rekrutierung ist Chefsache, worauf hast du geachtet? Worauf habt ihr geachtet?
Also es gibt ganz sicher zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist natürlich die fachliche, das ist ganz klar. Aber eine Note oder gewisse Stufen in der Vita, im Werdegang, wo hat man studiert, wo hat man vorher gearbeitet, sagen noch gar nichts aus über die Anmutung und über das Karma, was jemand hat. Mhm. Und das kann man nur spüren, indem man spürt, also indem man sich mit dem Menschen auseinandersetzt, sich länger mit ihm hinsetzt oder mit ihr, also mir genderneutral zu sein. Wenn ich sage ihm, meine ich auch ihr und sage jetzt immer nur noch ihm. Ja. Wenn man sich mit dem Kandidaten, Kandidatin auseinandersetzt, muss man das eben auch in einem längeren Gespräch tun. In einer Atmosphäre, die dem anderen die Chance gibt, sich ein bisschen locker zu machen, das einfach familiär zu sehen. Also das ist auch ein abgedroschenes Wort, aber wir haben in der Firma, die ich damals eben mit verantwortet habe, ein familiäres Gefühl, ein familiäres Auftreten, auch was Respekt, Nähe, Vertrauen und so weiter angeht, groß geschrieben. Und deshalb muss man eben auch diese Atmosphären schaffen, um zu gucken, wie funktioniert jemand da drin oder wie reagiert er.
Hattet ihr sowas wie Kernwerte, heute nennt man die Core Values?
Core Values.
Ja, aber die Firmenwerte, auf denen basierend ihr eure Firma geführt habt, rekrutiert habt?
Ich fand und finde nichts schlimmer als auf Papier niedergeschriebene Werte, Mottos, Leitsätze, was gibt's denn noch? Noch ein Wort, das fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall diese Plattitüden, die alles und nichts sagen, die man sich relativ schnell irgendwo dran kleben oder rein tätowieren kann. Das ist alles, ich benutze das Wort jetzt nicht, aber suboptimal, ja. Wenn man es nicht wirklich lebt. Ich denke, würde man die Kollegen fragen, die würden schon sagen, dass das bei uns von Respekt, gegenseitigem Respekt geprägt war, Ernsthaftigkeit, einer gewissen Leichtigkeit auch und einer familiären Atmosphäre. Mhm. Und das sind so die Kernwerte gewesen. Auch die Dinge, die mich in meiner Familie interessieren, zu Hause. Genauso wollte ich es in meiner Arbeitswelt auch haben, weil Arbeit und Freizeit oder Privates ist für mich eigentlich eins.
Und wenn du sagst, du möchtest gerne Vertrauen geben, eine familiäre Atmosphäre, dann basiert das ja meistens auf sowas wie Zuverlässigkeit oder so, was der andere mitbringen muss. Da gibt es ja noch eine Gegenseite. Was sind dir da bei den Mitarbeitern wichtig gewesen, damit du denen vertrauen konntest?
Das kann man natürlich nur in der Entwicklung bewerten. Also wenn wir jetzt
und auch im Einzelfall, klar. Aber
im Einzelfall. Ja. Mir ist wichtig, dass die Leute aus Fehlern gelernt haben. Also das ist jetzt vielleicht eine etwas andere Dimension. Das hat jetzt nicht mit Familiarität, was heißt, Substantiv von familiär heißt. Also zu den, so zu sein, wie man wirklich ist, keine Rolle zu spielen, authentisch zu sein, klar zu sein, Kritik anzunehmen, Kritik geben zu können, im Prinzip sehr wichtig, keine Rolle zu spielen. Ich lehne Rollenspieler ab. Ich lehne Leute ab, die nicht sie selbst sind, weil wie soll ich sie sonst wirklich beurteilen? wenn sie irgendwie vorgeben, irgendwas irgendwie zu sein, besonders kreativ, besonders lustig, besonders ernst, besonders was, sie sollen sie selbst sein, dann kann ich entscheiden, ob ich sie gut oder schlecht finde, ob sie zu mir passen oder nicht. Dabei muss ich sie nicht, ich muss sie schon bewerten, aber ich muss sie eben nicht entwerten. Ich kann halt eben feststellen, dass sie eben nicht in unseren Kontext passen. Also wenn wir jetzt darüber reden, über eine Geschäftseinheit, über eine Firma, dann kann ich das eben als Chef und als derjenige, der das irgendwie vorgibt, wie die Gruppe zu sein hat, eben einschätzen und bewerten. Und dann fallen halt manche Leute durch einen Rost und das ist auch nicht selten der Fall gewesen, aber die sind dann woanders aufgepoppt und waren dann dort wahrscheinlich auch zufriedener, als sie es bei uns geworden wären. Wir haben natürlich auch manchmal uns vertan, also ich weiß nicht, ein paar hunderte von Leuten irgendwie gesehen, eingestellt, die sind wieder gegangen, wegrotiert. Manche eben, oder wenige sehr schnell, das waren die, wo man sich eben vertan hat, von beiden Seiten. Die eine Seite hat was anderes erwartet, als man tatsächlich dann liefern konnte und umgekehrt. Und viele, viele sind halt eben lange geblieben. Also ich finde, an der Verweildauer, an der geringen Fluktuation kann man auch einen guten Rekrutierungsprozess ablesen.
Unbedingt. Und an das gute Matching. Ja. Wie war das denn in den 90ern, sag ich jetzt mal, so am Anfang bei euch? Ihr wart am Anfang auch noch eine Agentur ohne Namen. Also auch wenn ihr 97 schon den ersten Löwen gewonnen habt, baut sich so ein Image und der Name Kolle Rebbe dann ja erst auf. Wo habt ihr denn, ihr habt aber trotzdem mit den Besten der Besten konkurriert. Wo habt ihr die Besten der Besten Mitarbeiter herbekommen? Haben die sich, war das so eine Flut und die haben sich bei euch beworben? Musstet ihr die irgendwo abwerben? Wie habt ihr das gemacht?
Ich habe mal ein Erlebnis gehabt mit Günther Klum, dem
Vater von
Heidi Klum. Und da gab es irgendwie einen Konflikt mit dem Kunden, weil irgendwas nicht richtig geklärt war. Und da sagte der Günther Klum, ich habe die Lösung schon parat. Und alle haben so geguckt und hat dann nur gesagt, wissen Sie was, das ist Cash. So war das auch bei uns. Also wir haben einfach gut gezahlt. Das ist
die eine
Seite. Als wir noch No-Names waren, waren nicht wirklich gut bezahlt. Und wir haben halt zu der Zeit, ich komme zu meinem Papa, erzählt jetzt aus dem Krieg, also 90er Jahre, wen interessiert das eigentlich noch?
Mich. Und ich hoffe auch einige der Hörer.
ich hoffe es auch, ich langweile dann niemanden, aber es war so, dass es eben in dieser Zeit eine Agentur gab namens Springer und Jacobi. Der Klon davon ist Jung von Matt und die sind ideologisch und verhaltensmäßig eigentlich sehr ähnlich. Stramm geführte Organisation mit einer harten Ideologie. Und wir waren so eben die netten, bodenständigen, Werbung ist keine Kunst und man muss auch nicht ein Arschloch sein, um irgendwie Werber zu sein, sondern es kann auch irgendwie eine ganz nette Atmosphäre sein, aber nicht jetzt nett als die kleine Schwester von schlecht, sondern einfach eben respektvoll, geerdet und gewissermaßen auf Augenhöhe. Und sich vielleicht nicht so ernst nehmend und auch das ganze Thema nicht so ernst nehmend. So, das war das Ideologiepaket, was wir angeboten haben. Und das andere war gute Bezahlung. Und um gute Kampagnen herzustellen, braucht man, das haben dann auch später andere noch entdeckt, eben auch vielleicht am Anfang teuer bezahlte freie Kreative, die einem eine gute Leitidee irgendwie entwickeln. Und dann kann man die, wenn man dann mal einen Pitch gewonnen hat oder einen Kunden gebunden hat, dann eben mit auf dieser Idee dann eben variieren. Also man hat einmal das Thema wie in der Musik und dann kann man da eben variieren und das müssen dann nicht mehr die teuren Leute sein. Also da gibt es eine Menge Möglichkeiten und so haben wir eben die ersten Kunden gewonnen aus guter Bezahlung für die Leute, die für uns gearbeitet haben und einem etwas anderen Agenturanmutungsgefühl.
Cool.
So würde ich das mal ausdrücken.
Und das ist ja so ein bisschen, die Arbeitszeiten in der Agenturlandschaft ist ja etwas, wo sehr viel drüber gesprochen
Ach,
und erzählt wurde.
Mythos, ja.
Also bei euch gab es nicht, dass wir bestellen abends noch die Pizza, weil wir bis um 12 die Kampagne zu Ende bauen müssen.
Es wurde so lange gearbeitet, wie gearbeitet werden musste. Das ist einfach so. Deshalb habe ich auch in den ersten 3-4 Jahren während Agentur der Gründungsphase auch, glaube ich, jeweils 2 Wochen Urlaub im Jahr gemacht und war auch wenig zu Hause. Aber das ergab sich eben. Gut, nun waren wir die Gründer, da ist das nochmal was anderes. Und die Leute, die mit uns gemeinsam da gearbeitet haben, die haben das auch freiwillig gemacht. Also niemand wurde gezwungen zu bleiben und auch nicht mit einem, gibt es auch so komische Sprüche irgendwie, die eben auch die Leute diskreditieren, die dann um 18 oder 19 Uhr nach Hause gehen und zu ihrer Familie wollen. Aber das gab es nicht. Also man blieb so lange, wie es sein musste. Und dann haben wir eben auch gesehen bei Leuten, die sich besonders eingesetzt haben, dass sie dann irgendwie Sonderurlaub gekriegt haben oder irgendwelche Vergütung. Also auch das ist eine Frage von Respekt. Man muss das eben wahrnehmen und man muss die Leute dann eben auch entsprechend schützen vor sich selbst teilweise und auch belohnen, um ihnen zu sagen, vielen Dank dafür, du hast top geleistet und jetzt gibt es irgendwie diese oder jene.
Bisschen mehr als Pizza.
Gibt's ein bisschen mehr als Pizza, vielleicht mal ein Flugticket oder vielleicht mal einen Sonderurlaub irgendwo, der auch vorbereitet war. Also irgendwie alles immer wieder mit Liebe gemacht und nicht nur Cash, also nicht nur diesen kalten Scheck auf den Tisch.
Du bist 2015 aus diesem Unternehmen, was du selber, ich bin selber Gründerin, von daher kann ich nur ansatzweise vielleicht nachempfinden, was das bedeutet, was für ein schwerer Schritt das gewesen sein muss, das eigene Baby zu verlassen. Wie lange hast du darüber nachgedacht und wie kam es dann zu dem Schritt?
Ach, das ist alles eine Entwicklung. Alles im Leben ist eine Entwicklung. Und es gab diverse Umstände, Einstellungen, Themen, die dazu geführt haben, dass es dann irgendwann zu Ende ging. Das war für mich dann okay. Und in dem Moment, wo es dann vorbei war, ein bisschen komisch, ist auch klar nach 22 Jahren, weil das ist, glaube ich, auch bei Politikern so, die fallen dann erstmal in so ein Loch. Ich bin nicht wirklich in ein Loch gefallen, weil ich mich nie so ernst genommen habe und diese sogenannte Bedeutungslosigkeit, die dann irgendwie kommen sollte, auch nicht so gespürt habe. Ein paar Leute sind dann weggefallen, die für die ich nicht mehr interessant war. Und andere sind dazugekommen. Also das Leben hat eine interessante neue Ausrichtung gekriegt. Also ich bin glücklich darüber. Also ich habe diese Déjà-vu-Schleife auch am Ende nicht mehr wirklich geliebt. Und man muss die Sachen lieben, die man macht.
Gerade wenn es im Kreativumfeld ist wahrscheinlich.
Ne? Leistet man keine gute Leistung. Und wenn man zum x-ten Mal irgendwie vor einem Kunden sitzt und dann sich irre freuen muss, dass es jetzt irgendwie den Fruchtjoghurt auch im 400-Gramm-Becher gibt und man sagt, wow, wirklich im 400-Gramm-Becher, ich werde wahnsinnig, ich werde narrisch. Dann, wenn man neben sich tritt, denkt man sich, Mann, Gott, Junge, du hast sie doch nicht mal alle. Und also das jetzt mal als Metapher für die dann doch immer wiederkehrenden Sachen. Und das ist, da muss man auch sich selber, wie sagt man, muss man ehrlich zu sich selbst sein und sagen, okay, das ist immer mein Cup of Tea. So.
Wie guckst du denn heute, also Werbung, ne, meiner eins kennt das eher aus Mad Men, sage ich mal. Ich habe nie in der Agentur
gearbeitet. Ich hätte gerne so ausgesehen. Ja. Kann ja nicht jeder Michael Traumann sein. Ja. Michi, du wirst das, wenn du das hier hörst, bitte dann auch richtig verstehen.
Sehr gut. Wie guckst du denn heute auf die Agenturlandschaft? Also verfolgst du die Szene überhaupt noch?
Ja, ja und nein. Also ich habe ja auch in meinen neuen Tätigkeiten, die ich so mache, immer wieder damit zu tun. Ich bekomme, hoffentlich hören das meine Ex-Kollegen nicht mehr, immer noch ein Freiabo von der Horizont. Ich weiß ja, was von der Agentur gezahlt wird. Also ich habe das noch nicht abbestellt. Also Thomas, falls du das hörst,
Bitte beibehalten
oder abbestellen. Letztlich ist es auch wurscht, aber die Frage war ja, ob ich das noch verfolge. Nicht mehr so intensiv. Ich habe noch drei, vier enge bis sehr enge Freunde, die in dem Bereich noch richtig arbeiten und richtig unterwegs sind, auch Agenturchefs. Dadurch habe ich natürlich engen Kontakt. Die Probleme haben sich, oder die Herausforderungen, Entschuldigung, die Herausforderungen sind dieselben geblieben. Die Themen werden immer komplexer, weil eben viel mehr Daten, viel mehr Digitalität, viel mehr das eine Rolle spielt. Kunden werden auch nicht schlauer und auch nicht mehr sozusagen. Also es werden weniger Kunden, die immer noch viel Arbeit haben. Dadurch sind sie überlastet. Das ist das, was ich so höre, sind nicht unbedingt fair, was die Preisgestaltung angeht. Das war aber schon immer so. So, das sind so die Dinge, die ich noch mitbekomme. Aber wenn ich mir dann eben ein paar Kreativwettbewerbe und das Gewese um diese Geschichten angucke, dann freue ich mich schon, dass ich nicht mehr dabei bin.
Sehr toll. Im Vorstellungsgespräch wird ja ganz häufig gefragt, was würde dein Chef mir über dich erzählen? Ich würde die Frage gerne umdrehen. Was würden deine Mitarbeiter von Kollerebbe oder deine ehemaligen Kollegen und Mitarbeiter, wie würden die dich denn beschreiben?
Oh, das musst du die Leute selber fragen. Das,
okay.
Weiß ich nicht.
Dann weiß ich jetzt schon, wen ich demnächst mal einlade in Podcast.
Ja, sie werden mit Sicherheit, wenn man Stefan und mich vielleicht so archaisch klassifizieren wollte, dann würde man eben den Papa bei Stefan verorten und die Mama bei mir.
Ja?
Sagen wir mal so.
Hast du so ein großes X-Chromosom trägst du in dir?
Weiß ich nicht. Ich trage jetzt auch keine Frauenunterwäsche, aber
hohe Schuhe kann ich auch bezeugen, trägt er nicht.
Okay. aber ich bin mit Sicherheit derjenige oder eher derjenige gewesen, der auf die Leute zugegangen ist und die sozusagen offenere, verbindlichere Art hatte und so ein bisschen für Wärme gesorgt hat und das, was man so eher mütterliches Verhalten bezeichnen würde. So. Also das wäre jetzt mal so eine ganz grobe Einordnung, aber mehr will ich dazu nicht sagen.
Das klingt ja sehr, sehr, in der Tat sehr familiär, wie du es beschrieben hast.
Deshalb habe ich das Bild gewählt.
Genau. Es gab aber bestimmt auch mal große Herausforderungen beim Thema. Also am Ende konnte eure Agentur nur so gut sein, wie euer Team ist, weil es auch ein People's Business ist. Gab es ein oder zwei Situationen, an die du dich erinnerst, wo du also als Führungskraft, sage ich mal, als Gründer dieser Agentur, als Leader ganz gefragt warst und vor einer Herausforderung standest?
Na, wir haben das immer tatsächlich zu zweit gelöst. Also das ist schon, glaube ich, herausragend und auch bezeichnend gewesen, dass wir uns bei den entscheidenden Weichenstellungen einfach abgesprochen haben. Also wir haben das miteinander geteilt. Also einer hatte eine Idee zu irgendwas, Stefan hatte eine Idee oder ich, und wir haben die miteinander diskutiert und oder einfach nur gesagt, findest du das okay? Und wenn der andere gesagt hat, ja, dann wurde das halt gemacht. So. Und das ist eben, glaube ich, das Schöne, wenn man so eine im Team, in einem Duo sozusagen unterwegs ist. Dieses Duo wurde dann aber relativ bald nach 5-6 Jahren durchaus zu einer größeren Gruppe. Und
wie wart ihr aufgestellt? Magst du dazu vielleicht was sagen?
Es gab eben an meiner Seite ganz sicher noch 2-3 Leute, die extrem wichtig für die Agentur waren, im Finanzwesen und auch im Beratungsbereich. Und auf der kreativen Seite war Stefan sehr lange doch dann alleine, hat aber dann nach und nach eben auch sich Leute aufgebaut, denen er vertrauen konnte. Und das ist halt eben auch die große Frage, wenn man wächst, wie viel an Verantwortung mag ich abgeben? Wie viel an Verantwortung schaffe ich auch? Was schaffe ich loszulassen, dieses klassische Loslassen, um mich dann eher um strategische Themen zu kümmern als um operative Sachen?
Da gibt es ja auch immer diese Frage, wie viel hast du am Unternehmen und wie viel im Unternehmen gearbeitet?
Genau.
Also, ja. Wie war es bei dir so oder bei euch in der Aufteilung?
Unterschiedlich, kam drauf an, kann man so nicht sagen.
Ab und zu muss man auch mal wieder in den Maschinenraum.
Ganz sicher ist das so, weil du musst es auch machen, weil das ist ja die große Frage, eben in der Dienstleistung, auch für Kunden, wenn das Versprechen ist, hier kocht der Chef noch selbst, dann willst du den eben auch mal sehen und willst, dass der eben auch weiß, was irgendwo gerade angebrannt ist und nicht nur mit der Sektflöte zum Weihnachtsessen vor dir steht und sagt, na, wir sind die Geschäfte gelaufen, und der andere weiß, also der Kunde weiß genau, dass du keine Ahnung hast, dass du so eine, ja, weiß nicht, was auch immer bist.
Wir nennen das immer die Chefarztbehandlung, das ist ab und zu wirklich
Wichtig. Das ist ja auch euer USP sozusagen, das ist auch absolut richtig. Ja. Ich halte das für richtig, weil,
ja. Du hast gerade beschrieben, wie ihr habt als Duo geführt und habt gemerkt, dass es ganz toll funktioniert hat. Gibt es so, wenn du heute einen Trainee an deiner Seite hättest, der dich den ganzen Tag begleitet und dem du deine Best Practices mitgeben würdest, was wären so deine Learnings aus Thema Führung, aus Beratung oder so, also was dir jetzt direkt einfällt, Lessons learned aus deinen 22 Jahren Agenturleben?
Wichtigstes Thema: Ziele setzen, Ziele reflektieren, Zielerreichung besprechen, Fehler offenlegen, nicht abstrafen, sondern konstruktiv nach Verbesserungen suchen, dass sie sich nicht wiederholen. Aber das A und O sind wirklich Ziele und die Kommunikation über die, über den Weg dahin, über die, wie soll ich mich ausdrücken? Ja, das tun und lassen. Also ich glaube, das Schlimmste ist, eben wenn du über Führung sprichst, eben nicht geführt zu werden. Es gibt eine Menge Organisationen, das sind alles die, behaupte ich, zumindest aus meiner Erfahrung, die nicht wirklich performen, in denen eben nicht geführt wird. Und führen heißt, Leuten sagen, wo es hingeht. Und dann zu gucken, ob der Weg auch der richtige war und ob auch das Ziel erreicht wurde. Und wenn nicht, darüber zu reden und zu gucken, woran hat es gelegen. Also Banalitäten, hier leicht dahergeredet, aber in der Realität doch schwer umgesetzt, weil die immer zu Konflikten führen, weil nämlich Menschen im Spiel sind, weil dir Leute gegenüber sitzen, die dich mit tränenden Augen angucken oder mit Dackelaugen oder so und sagen, oh, aber ich habe doch wirklich alles versucht und ich habe es doch erreicht. Und du musst denen dann sagen, nein, nicht, du hast es nicht erreicht, wir haben es so und so eigentlich uns vorgestellt, aber lass uns darüber sprechen, warum und wieso, bababab. Und im schlimmsten Fall stellen dann beide Seiten fest, dass derjenige, der das da erreichen sollte, doch nicht in der Lage ist, diesen Marathon eben unter 4 Stunden zu laufen, sondern eben 6 Stunden braucht und dann gehört er halt eben nicht dazu, weil er es nicht schafft. Er kann ja noch so nett sein. Das ist dann eben dann doch das Harte, was man wo man sich dann eben auch darüber klar sein muss, dass man nicht zusammenpasst.
Also irgendwann muss man auch die Entscheidung ab und zu fällen, sich von Mitarbeitern zu trennen. Wie hast du da so einen inneren Index, Kompass, bis wohin man das noch versucht oder so?
Je länger ich dabei war, desto weniger Versuche habe ich gestattet. Das hört sich brutal an, aber je länger man in einer Organisation arbeitet und das Große im Blick haben muss, desto weniger nachsichtig ist man. Nachsicht, wenn das der richtige Begriff ist, ist durchaus wichtig. Man muss Leuten eine zweite Chance geben, aber es braucht keine dritte mehr, meiner Meinung nach. Und ich habe im Vorfeld des Gesprächs auch darüber nachgedacht, was ist mir eigentlich am schwersten gefallen im Rahmen von Führung und dem Arbeiten mit Menschen, ist tatsächlich das sich trennen. Also dass Leute rausschmeißen müssen, landläufig gesprochen. Also dieses Gespräch, wo man jemandem sagt, du gehörst nicht mehr hier in die Gruppe, wir schließen dich jetzt aus, ist das schlimmste Gespräch, was man führen muss als Chef. Das Allerschlimmste war, als ich einmal einem Vater von 4 Kindern, der glaube ich auch sogar 3 und sein 4. erwartet, auf jeden Fall mehrfacher Familienvater, gerade Haus gebaut, also wirklich Ernährer von mehreren Menschen, dem musste ich sagen, die Reise ist zu Ende. Das hat mir schlaflose Nächte bereitet, aber ich musste es machen, weil eben klar war, dass er in seiner Funktion in unserer Organisation, in unserer Familie, in der Gruppe, für die ich verantwortlich war, das waren meine Kinder, meine da zu dem Zeitpunkt kleine 80, 100, 150 Kinder, eben nicht den Beitrag leisten konnte, den er leisten musste. Und dass es eben draußen andere Leute gab, die diesen Beitrag leisten konnten. Und die haben wir dann auch gefunden. Ich musste ihn wegschicken. Dann gehen die Mechanismen los mit, weiß ich, was da alles gibt. Genau. Bis hin zu dieser arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzung. Die Leute fallen ja relativ weich in unserer Gesellschaft. Wir sind ja nicht in Amerika. Und wir haben dann am Ende die richtige Person für die richtige an der Stelle gefunden und er eben auch für sich die richtige Position in einem anderen Laden. So, und das ist eben etwas, was ich auch mit der Zeit lernen musste. Am Anfang hätten wir wahrscheinlich, oder hätte ich auch gesagt, ach, wir versuchen es nochmal. Nach 10 Jahren Berufserfahrung weißt du dann nach gewissen Verhaltensweisen von Menschen, die du wegschickst, es macht keinen Sinn, wir müssen uns trennen. Einfach um das Ganze am Laufen zu halten. Man muss immer dann eine Ebene höher gehen und sich über das Ganze Gedanken machen.
Die Vogelperspektive, ja.
Exactly.
Wenn du solche Entscheidungen fällen musst und vielleicht jetzt nicht nur mit Mitarbeitern, sondern andere, insgesamt schwere Entscheidungen, die dann vielleicht sogar gesamtes Unternehmen betreffen, wen fragst du da? Wer ist dein Sparringspartner? War es nur Stefan oder deine Frau oder wer?
Also dieses wenn du entscheidest, das ist falsch gestellt, die Frage. Diese schwerwiegenden Entscheidungen sind im Vorfeld immer ventiliert worden mit Leuten aus der Organisation, der Personalfrau, einem Kollegen, also durchaus schon um mehrere Positionen einfach mal und Meinungen einzuholen. So. Und am Ende haben dann eben die beiden Chefs, Stefan und ich, halt gesagt und uns gemeinsam dann eben eine Position gebildet, eine Meinung, wie wir uns verhalten. Aber immer erst eine Nacht drüber schlafen, am besten nochmal 2 und nochmal sprechen und lieber nochmal einen Tag länger nachdenken und dann die Entscheidung treffen, als aus einem Affekt heraus oder spontan oder wie auch immer emotional. Das ist nie der Fall gewesen.
Und wenn es so eine Entscheidung ist wie auszusteigen aus der Firma, das betrifft deine Frau ja zum Beispiel oder deine gesamte Familie auch?
Ja, das wird natürlich schon Das wird natürlich schon persönlich, im persönlichsten Kreis besprochen, ist auch klar. So. Mhm. Obwohl, das mache ich dann auch in ein paar Alsterrunden erstmal mit mir selber aus und dann kommt die nächste Stufe.
Ja, ein paar Alsterrunden, wo du joggst. Das, genau. Du bist ja tatsächlich ein, finde ich, unfassbar beeindruckend Marathonläufer.
Naja, das machen andere auch und vielleicht auch noch besser.
Ich nicht, von daher finde ich jeden beeindruckend, der es macht. Von daher Chapeau an der Stelle. Du hast selber gesagt im Intro, wenn man das so über sich hört, du hast eine unfassbar beeindruckende Karriere hingelegt tatsächlich. Gab es irgendwann mal was nicht so gut geklappt hat?
Naja, dieser Weg ist immer holprig. Also das beginnt mit dem Bewerben nach der Uni. Wo komme ich unter? Ich wollte zu Proctor, bin da zwar in so ein Assessment Center gekommen, aber dann irgendwie kläglich gescheitert.
Oder wahrscheinlich die schlimmste Entscheidung deren Leben.
Ich glaube auch daran, das hat dann eben nicht gepasst. Und ich habe dann die für mich passendere Option gefunden hier in Hamburg. Und dann war das eben so ein Zigarettenunternehmen, was damals Martin Brinkmann hieß. Und dann habe ich da irgendwie diese 4, 5 Jahre Marketing-Vogel gegeben und dann eben meinen eigenen Laden gemacht und so weiter und so fort. Und die Arbeit in der Agentur war am Anfang auch wirklich durch die Hintertür zu kommen. Also wir sind ja nie eingelaufen als die großen Helden, sondern als kleine Würstchen, die kleine Sachen gut gemacht haben, die mit Engagement und Liebe an die Dinge rangegangen sind. Das hat sich rumgesprochen, dann ist man weitergereicht worden. Wir haben, wie sagt man so schön, vielleicht sind wir immer die Extrameile gegangen. Wir waren irgendwie zusammen als Team auch eine Projektionsfläche für so Gefühle, die dann die Marketingleute hatten, die sagten, Mensch, so wie die beiden, das ist doch nett und so, wäre ich auch gerne gewesen. Boah, die haben das versucht und machen das jetzt hier und lass uns denen mal einen Job geben, pipapo, da kommen viele Dinge zusammen. Dann kommen natürlich die richtigen Mitarbeiter dazu. Wir haben super gute Leute sehr schnell gefunden oder die uns oder wir uns gemeinsam waren auch schon mal fast pleite, haben dann irgendwie durch einen guten Umstand halt und einen Kontakt und das richtige Handeln dann nochmal ein bisschen Geld gekriegt, also ein gutes Honorar verdient und dann uns in die nächste Runde irgendwo gerettet. Und ich glaube, wenn du mit Unternehmern sprichst, die erfolgreich sind, die haben alle solche Zickzack-Momente. Mhm. Und so war es auch bei uns. Und dann irgendwann hat man ein Momentum und dann, wenn man sich nicht wirklich dämlich anstellt und sich selber treu bleibt, nicht abhebt, dann wird das auch was.
Mhm. Toll, das klingt super. Du hast ein Baby 22 Jahre aus der Taufe gehoben. Mhm. Du machst jetzt natürlich aber
nicht
auch...
Nicht ich, wir gemeinsam.
Wie ihr, ja, ihr.
Please.
Also genau, ja. Absolut. Du sitzt ja nur jetzt alleine mir gegenüber leider. Ja. Aber das, ihr habt zusammen eine so tolle Agentur gegründet und hochgezogen, erwachsen gemacht quasi. Wenn man mal 18 Jahre erzieht man ein Kind.
Die Pubertät war schon schlimm teilweise.
Ja. Und bist ja auch seit 2015 nicht untätig. Hast verschiedene Projekte, bist jetzt in einem ganz spannenden Immobilien-Startup mit drin involviert. Wie fühlt sich das an? Also erstmal, was macht ihr da bei Owner? Mhm. Und wie fühlt sich das an, nochmal so eine Story von null an mitzuerleben?
Also ich bin tatsächlich jetzt bei einem Immobilien-Startup tätig, also helfe denen im Marketing, bin da auch selber investiert und wollte auch so gucken, dass mein Geld da auch vernünftig arbeitet. Das ist ja auch nicht verkehrt.
Toll.
Und inhaltlich ist das mit dem Claim auch ganz gut beschrieben. Du suchst eine Wohnung, wir kaufen sie für dich und du wohnst darin. Aber du suchst sie eben nicht als Kaufinteressent, sondern du suchst sie als Mieter. Mhm. Du suchst eine Mietwohnung und wir vergrößern den Markt dadurch, dass wir mit so einer Meta-Search sämtliche Verkaufsobjekte, also Wohnungen, die zum Verkauf stehen, dir präsentieren und sagen, möchtest du darin wohnen als Mieter? Und du sagst uns oder denkst, ich möchte mieten und nicht kaufen. Aber wir kaufen die dann für dich, wenn sie dir gefällt, wenn sie passt. Machen sie dir auch noch schön. Also es wird immer eine Küche reingebaut, eine neue, und das Bad wird renoviert. Und dann verleasen wir sie an dich. Also das ist ein Leasingmodell und dann musst du da mindestens 18 Monate drin wohnen. Und danach hast du drei Möglichkeiten. Du gibst uns die Wohnung zurück, wie so ein Auto, oder du bleibst drin wohnen, oder du kannst sie auch kaufen. Und okay, das klären wir vorher schon mit dir. Und das hat gewisse finanzielle Vorteile. Diese Leasingraten sind um und bei den normalen Mietpreisen. Und das Ganze ist ein digitales Thema. Und das ist für mich dann eben auch interessant, weil ich jetzt mit vielen jungen Menschen, so wie dir, liebe Katharina,
wahrscheinlich sogar noch ein bisschen
da zusammenarbeite und vieles lerne. Also jeden Tag dazu lerne oder die Tage, wo ich da bin. Und denke mir, Wahnsinn, das ist tatsächlich die neue Zeit. Und das sind echt kluge Menschen, die viel, viel schlauer sind als ich und eine Menge drauf haben. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken. Wenn das Ding fliegt, würde man in Berlin sagen, dann wird das eine ganz große Sache. Aber wir sind noch auf der Startbahn 08 und heben so langsam ab. Und dann muss man mal gucken. Noch ist das alles in dieser Entstehungsphase. Aber super, super spannend. Und für mich, du fragtest ja, wie fühlt sich das an? Ich habe das nicht gegründet. Insofern bin ich doch etwas distanter. Es ist nicht mehr mein Baby, sondern ich bin so eine, weiß ich nicht, mir fällt jetzt kein Bild.
Business Angel.
Familienmäßig
ja.
Ein.
So,
genau.
Ja.
Ja, Business Angel. Kommt
der Patenonkel vielleicht.
Genau, exakt. Ja. Aber der halt eben gute Kontakte hat und auch ein bisschen weiß, wie es funktioniert. Und an manchen Stellen natürlich nicht. Und ich denke, das kann eine große Geschichte werden.
Toll. Ich sage immer, wenn ich in ein Startup investiere, sage ich immer, es ist dann manchmal ein sehr teurer, manchmal ein sehr gut bezahlter MBA.
Genau.
Also
ja, ja.
Vielleicht trifft es das
genau.
Ganz gut, ja.
Also auf jeden Fall eine tolle Truppe, klasse Leute, tolles Thema. Also gut.
Toll. Mhm. Es klingt auf jeden Fall sehr spannend und nach einem tollen Projekt. Ich drücke ganz doll die Daumen, dass
Vielen
das
Dank.
Ding fliegt.
Ja.
Und dass es eine ganz große Sache wird, wie du gerade gesagt hast. Aber das ist ein Projekt, was du vertreibst dir die Zeit ja noch mit vielen, vielen anderen Dingen. Auch sowas wie, du bist leidenschaftlicher HSV-Fan. Wenn man mit dir bei Facebook befreundet ist, dann kommt man da kaum drum herum. Von daher, beschreib mal so ein bisschen, dein Alltag hat sich mit Sicherheit unheimlich verändert seit 2015, seit dem Ausstieg.
Er teilt sich natürlich, ich dachte zwar vorhin, Beruf und Privates sind für mich eins, aber trotzdem will ich es formal trennen an der Stelle. Beruflich gibt es diese Owner-Geschichte für mich, diese Marketing, diesen CMO, den ich da quasi gebe. Dann bin ich noch an einem wunderschönen Hotelprojekt auf Mallorca in Port de Soller beteiligt.
Toll.
Dem Bikini Hotel.
Wir oh, wie schön.
Es
kommen sofort Bilder in
genau,
den Kopf.
Absolut. Wer mir in den sozialen Medien folgt, wird feststellen, dass ich da überproportional berichte, natürlich auch, um das ein bisschen zu promoten. Ganz tolles, ganz, ganz tolles Projekt mit großartigen Leuten, wo ich auch eine Menge lerne. Und dann gibt es eben auch noch das ein oder andere Beratungsprojekt, wo ich aktuell eben Agenturen unterstütze, die ähnliche Themen zu bewältigen haben, jetzt aktuell, die ich schon mal bewältigt habe, wo ich eben auch beratend zur Seite stehen kann, Nachfolgeregelungen, Transformationsprozesse, was weiß ich, das ganze Programm, also praktisch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen helfen, plaudern, nicht nur plaudern, sondern auch konkret helfen kann. Und das Dritte sind auch Themen, wo mich Leute fragen, kannst du mal hier diese Marketing-Geschichte mal angucken? Also wie ist das Briefing richtig? Funktioniert unser Marketing, unsere Marke ist irgendwie seltsam? Also meist, das sind eher Sachen, die von Investoren, Freunden kommen, die mich da irgendwie befragen. Also interessante Dinge. Das ist dieser berufliche Teil. Und der andere Teil ist Sport, Sport, Sport.
Selber machen
ich,
und gucken.
Machen und gucken. Also ich mache tatsächlich wesentlich mehr für meinen Körper als davor. Mindestens 3-4 Mal die Woche laufe diesem Marathon und bewege mich halt viel und freue mich meines Lebens. Und der HSV ist immer dabei.
Sehr gut. Und ab nächstem Jahr dann hoffentlich auch wieder in der ersten Liga.
Ja, das kriegen wir schon hin.
Das glaube ich auch. Du hast 3 ganz wunderbare Kinder mit einer ganz tollen Frau.
Superlative über Superlative.
Ich durfte sie kennenlernen, von daher darf ich es beurteilen.
Okay. Danke.
Was ich spannend finde, selber habe ich noch keine Kinder, deswegen die Frage an jemanden, der 3 tolle Kinder produziert hat, sage ich jetzt mal, wie ein Produkt in Anführungszeichen. Ja. Gibt es Parallelen zwischen Mitarbeiterführung und Erziehung?
Absolut, an jeder Sekunde. Das endet auch bei unserem Hund oder fängt da vielleicht an. Auch der braucht Klarheit und ab und zu mal muss er an der Leine gezogen werden, wenn es irgendwie in die falsche Richtung geht. Und eine Familie, das merke ich eben auch bei uns 5 oder plus Ernie 6, beruht auf Vertrauen. Auf Vertrauen und auf Respekt. Und gleichzeitig auf Sanktionen, wenn Vertrauen und Respekt irgendwie nicht gewährleistet sind. Und wenn man eben sich das vor Augen führt und dort eben auch trainiert, was ich jetzt seit über 20 Jahren mit meinen Kindern und meiner Frau mache, nämlich über die Dinge zu reden, wenn etwas nicht richtig läuft. Auch Kinder zu sanktionieren, wenn sie irgendwie Mist bauen. Dabei auch hart zu bleiben, bei dem Hund klappt das leider nicht immer, dann hat man eben dort ein wunderbares Spielfeld und ein Übungsfeld für das, was eben mit der großen Gruppe, sprich eine Agentur, wo eben noch mehr erwachsene Leute sind, eben dann hat man diese dieses Übungsfeld auch zu Hause.
Übungsfeld ist ein schönes Wort dafür. Ganz toll. Ich mache immer ein bisschen so eine Speedround mit Fragen, wo ich dir einen Begriff oder eine Frage an den Kopf werfe, in Anführungszeichen. Okay. Und du das Erste, was du intuitiv dazu denkst, sagst, entweder ein Wort oder maximal einen Satz. Also möglichst aus dem Bauch heraus und ehrlich. Mhm. Die imponierendste Person der aktuellen Zeitgeschichte für dich?
Das ist so schwer. Es gibt niemanden, das ist schlimm. Das ist die beste Antwort, aber auch die schlimmste. Die beste und schlimmste Antwort in einem. Ich muss jetzt doch mehr Sätze sagen, weil das ist eigentlich bitter. Also mir fällt erstmal im politischen Kontext niemand ein, weil dort würde man sich eigentlich jemanden wünschen, der eben führt, der Projektionsfläche ist für Erfolg und so weiter. Im Wirtschaftlichen würde ich irgendwie den Vorstandsvorsitzenden von Adidas vielleicht nennen, weil ich die Marke super geführt finde und das alles. Aber das ist mir zu profan. Also so eine richtige Ikone sehe ich nicht. Und im künstlerischen Bereich wüsste ich im Moment keinen Popstar, Schauspieler, Künstler, den ich so faszinierend finde, dass es mich umhaut. Keinen, wenn ich ehrlich bin. Das ist alles so. Und eigentlich kann ich dann, muss ich doch Ernie nennen, das ist mein kleiner Bruder irgendwie. Das ist möglicherweise derjenige, der mich am meisten fasziniert, über den ich am meisten lache. Aber Spaß beiseite, es ist bitter, da niemanden nennen zu können.
Sorry. Und der übrigens ein eigenes Facebook-Profil hat, also jeder, der auch Ernie kennenlernen will, kann Ernie Instagram bei Facebook suchen. Ein Instagram-Profil, ja. Das zweite ist das Thema Intelligenztest.
Oha, Gott, da bin ich raus. Die können wir bitte aufhören an der Stelle.
Generation Y.
Generation Y? Was
fällt dir dazu ein? Der erste Impuls, wenn du das hörst, Generation Y?
Cinec. Mhm.
Luxus.
Oh, furchtbare Russen mit ganz viel sinnlosem Konsum. Mhm.
Und dann bist du Bauch- oder Kopfmensch?
Bauch.
Super. Dann die letzte Frage, die ich allen Gästen stelle. Ich möchte nicht sagen, was ist das Erfolgsrezept, aber was glaubst du, gibt es besondere Eigenschaften, besondere Routinen, du gehst joggen, Morgenroutinen oder so, die dich erfolgreich machen, die du deinen Kindern oder jemandem, der gerade eine Ausbildung macht oder so, mitgeben könntest?
Furchtbare Phrase, aber wirklich demütig sein. Nie glauben, man sei irgendwie was Besseres oder schlauer oder... was eigentlich in dem Begriff Entwertung mündet. Also niemanden entwerten. Ich sehe zu viele Leute um mich rum, die andere entwerten, weil sie sind auch aus Glück und vielleicht mit ein bisschen Arbeit an einer Position, wo sie glauben, andere entwerten zu können. Das finde ich furchtbar. Wenn man diese Attitüde an sich feststellt, dann muss man sofort zumachen und sagen, Moment mal, back mal kleinere Brötchen und lass das mal nach.
Das war wahrscheinlich das Einzige, wo ich dir widersprechen muss, dass es keine furchtbare Phrase ist, sondern tatsächlich leider auch in der heutigen Zeit immer mal wieder erwähnt werden muss. Von daher ganz, ganz, ganz vielen Dank, lieber Stefan. Das war ein sehr, sehr unterhaltsames, tiefgründiges und sehr intelligentes Gespräch, finde ich. Würde gerne einfach in nächster Zeit nicht nur verfolgen, was du tust, sondern dich irgendwann wieder einladen, wie es dann mit Ona weitergegangen ist, mit all den anderen Projekten, wo du überall Marathon gelaufen bist und wie es Ernie geht natürlich. Genau. Und sage ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
Vielen Dank für das nette Gespräch und ich habe lange nicht mehr so viel über Cholerebe gesprochen, by the way. Deshalb eine schöne Zeitreise und danke fürs Gespräch. Komme gerne wieder.
Sehr toll.
Danke.